NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Stefan Schad liest die 8. von 10 Folgen aus Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten von Florian Illies. Wir befinden uns im 3. Kapitel des Buches, das dem Element Erde gewidmet ist. In diesem Jahr wird der 250. Geburtstag des berühmten romantischen Malers mit zahlreichen Ausstellungen gefeiert. Vor 50 Jahren, zum 200. Geburtstag 1974, war das natürlich auch der Fall. Florian Illies stellt fest, jede Zeit sucht und findet Caspar David Friedrich auf ihre eigene Weise. Jede Zeit und jedes System kann versuchen, sich Friedrich so zurechtzubiegen, wie es ihr passt. Seiner Kunst ist das völlig egal. Sie wird auch unsere Liebe zu ihr unbeschadet überstehen.
Bisschen unheimlich. Schon im Ersten Weltkrieg wird Caspar David Friedrich als Verteidiger Deutschlands gefeiert. Im Kriegsjahr 1915 wird der erste Teil der bahnbrechenden Forschungen des Norwegers Andreas Aubin über Friedrich veröffentlicht. Und zwar der Abschnitt über die patriotischen Bilder. Unter dem absurden Titel Gott, Freiheit, Vaterland. Es sind nur Fragmente, denn Aubin stirbt, als er gerade an seinem großen Buch über Friedrich schreibt. Aber dieses Fragment ist das erste deutsche Friedrich-Buch überhaupt. Im Vorwort wird der Moment der Veröffentlichung gefeiert. Denn es sei eine Zeit, in der Deutschland sich und seine heiligsten Güter gegen die Feindschaft der Welt verteidigen muss. Der arme Norweger Aubin kann dafür zum Glück nichts. Aber immer wenn Deutschland zu den Waffen greift, dann erinnert es sich des patriotischen Friedrichs und seiner Bilder gegen die französischen Besatzer. Manche Bilder von Caspar David Friedrich sind schwach, manche bemüht. Nein, nicht alles ist meisterlich bei ihm. Er ist zum Glück kein Gott, sondern ein Mensch gewesen. Ganz besonders schwer zu ertragen sind übrigens jene Bilder, auf denen er Liebe zu malen versucht. Da kommt plötzlich seine ganze Gehemmtheit raus. Und er setzt stocksteife Liebespaare in die Landschaft, die aussehen wie bestellt und nicht abgeholt. Stets versuchen sich ein Mann und eine Frau in blumenberränkten Lauben ungelenk zu umarmen. Am ärgsten ist es vielleicht in der Sepia Der Sommer aus der Hamburger Kunsthalle. Damit auch ja jeder versteht, um was es geht, schmiegen sich hinter dem Liebespaar sogar die Bäume aneinander. Außerdem setzt Friedrich noch zwei schnäbelnde Tauben vorne ins Bild. Von sich selbst ergriffen halten sich die Frau und der Mann an den Händen. Noch immer kann Friedrich keine Figuren zeichnen. Die Köpfe sind viel zu klein und die Unterarme haben Muskeln wie Popeye. Und damit sein Unvermögen nicht zu sehr auffällt, lässt er den Unterleib der Liebenden gleich ganz weg. Man sieht nur den Oberkörper. Liebe ohne Unterleib. Das scheint dem künstlerischen Ideal Friedrichs zu entsprechen. Und dafür hat er Prügel von den 68ern kassiert. Peter Rautmann kritisiert das Fehlen jeglichen erotischen Momentes bei den Friedrichschen Liebespaaren. Das Ganze sei natürlich die Folge seiner Kleinbürgerlichkeit und der Unfähigkeit, seiner Schicht zu entfliehen. Nur durch täglichen Leistungsdruck, durch Verdrängung der freien Sexualität war ein sozialer Aufstieg möglich. Und das wird dem armen Friedrich leider in der Tat von Kindesbeinen an von seinem prüden Vater eingetrichtert. Die frühesten Werke, die sich überhaupt von ihm erhalten haben, sind Schriftübungen in geschwungener Form, zu denen der Vater den offenbar pubertierenden Caspar David gezwungen hat. Am 1. Januar 1789 muss der 15-Jährige als Strafarbeit schreiben: »Bezähme deine Sinnlichkeit. Ziehe Vervollkommnung deiner Seele allen Freuden der Sinne vor.« Leider hat er sich in seinem weiteren Leben sehr strikt daran gehalten, der Arme. Ja, wie hat sich Friedrich die Erde wohl gewünscht? Am liebsten wahrscheinlich ohne Menschen. Seine engsten Freunde berichten, dass er sich gern abgesondert hat von allen anderen. Dazu schreibt der Maler selbst: »Ihr nennt mich Menschenfeind, weil ich Gesellschaft meide. Ihr irrt euch. Ich liebe sie. Doch um die Menschen nicht zu hassen, muss ich den Umgang unterlassen.« Naja, Die Figuren, die in seinen Landschaften stehen, wirken auf jeden Fall immer wie die letzten ihrer Art. Ja, wie Betrachter, die noch einmal einen Blick auf die Natur werfen wollen, kurz vor dem eigenen Untergang. Die Apokalypse gehört nicht ohne Grund zu Friedrichs meistgelesenen Passagen der Bibel. Als Friedrichs Watzmann im Jahre 1825 das erste Mal zu sehen ist, da verstört er den Betrachter des literarischen Konversationsblattes. Die völlige Einsamkeit hat hier etwas Schauerliches. Man sehnt sich danach, wenigstens einen Adler oder eine Gemse zu erblicken. Vergebens. Kein Leben wohnt hier als das der Luft und des Lichtes. Jeder Pulsschlag des Gefühls steckt in dieser Höhe. Und der Kunstkritiker Karl Töpfer erschaudert: Es ist nicht zu leugnen, dass ein Gefühl des Einsamseins uns bei dem Beschauen der Bilder ergreift, eine düstere Leere ohne Trost. Am 12. April 1945 um 10.30 Uhr fahren General Dwight Eisenhower und General George Patton in dem von den Amerikanern besetzten Bergwerk im thüringischen Merkers in die Tiefe. Das Deutsche Reich ist am Ende und jetzt besichtigen die Amerikaner dessen vergrabene Schätze. Als sie tief unten im Salzstock der Grube Kaiseroda stehen, sehen Sie die unüberschaubare Menge an Gold, die die Berliner Reichsbank hier im Februar hinter Stahltoren eingelagert hat. Wohin Sie auch leuchten, nur Goldbarren auf Goldbarren. Aus den Säcken glitzern die Diamanten. Eisenhower hat den Reichsschatz gefunden. Dann zeigen die Soldaten ihren Generälen noch zwei Dinge. Sie führen sie zur Büste der Nofretete, die die Berliner Museen hier untergebracht haben, und dann begleiten sie sie zum größten der gefundenen Gemälde, das oben fast an die Decke des Schachts stößt, das riesige Bild des Watzmanns von Caspar David Friedrich. Ein Berg versteckt im Bergwerk. Nur zwei Wochen später werden die Amerikaner um General Patton mit ihren Panzern die 577 Kilometer von diesem Schacht in der thüringischen Rhön bis Berchtesgaden zurückgelegt haben und dann von der Terrasse des zerstörten Berghofs Adolf Hitlers aus noch einmal den gleichen Blick auf den Watzmann haben wie Mitte April in Merkers. Es ist ein strahlender Frühlingsmorgen, an dem die amerikanischen Truppen Hitlers Rückzugsort erreichen, und der Watzmann leuchtet ihnen so unwirklich entgegen, als sei er nur gemalt. Was die 68er Friedrich nicht verzeihen, dass er nur gedanklich, aber nicht auf der Erde ein echter Revoluzer gewesen ist. Seine Kunst sei keine Kunst des Umsturzes und er kein Aktivist gewesen. Er habe sich über die Verhältnisse beklagt und über die Herrschaft der Fürsten, ja, das schon, aber er sei die Verkörperung des Kleinbürgers seiner Zeit geblieben. Unfähig, die Geschichte selbst in die Hand zu nehmen, flüchte er sich in Passivität und Vertrauen in den gesetzmäßigen Gang der Geschichte. Es sei bei ihm, so wehklagten die 68er, nie zu einer dialektischen Beziehung zwischen objektivem Prozess und subjektiver Tätigkeit gekommen. Ja, statt des Pinsels hätte unser Friedrich, so die Forderung, den Säbel schwingen sollen. Stattdessen mache er etwas besonders Schlimmes, weil in seinen Bildern die Bauern weiter über die Felder ziehen wie der Nebel und die Menschen am Strand stehen und den Himmel betrachten wie das Weltgeschehen. Genau deshalb will Friedrich, so der Vorwurf Peter Merkers aus dem Jahre 1974, die Passivität seiner Klasse, des Kleinbürgertums, ideologisch legitimieren. Was für ein Quatsch. Die Passivität von Friedrichs Figuren ist ja genau sein Trick, um alle anderen zu aktivieren. Seine Zeitgenossen und uns. Sie laden uns ein, mit ihrem Blick auf die Welt zu schauen, und genau dadurch kitzeln sie unseren eigenen Blick in die Welt hervor. Das hat kaum jemand so genau verstanden wie der dänische Maler Wilhelm Hammershøi. Dank des Norwegers Andreas Aubin, der Friedrich auch für Deutschland wiederentdeckt hat, sieht er um 1900 in Kopenhagen dessen Werke, und es ist vor allem das Zimmerbild »Frau am Fenster«, von dem Hammershøi seinen Blick nicht mehr abwenden kann. Was für ein ungeheures Bild. Eine Frau, Caroline Friedrich, steht am Fenster und guckt hinaus. Und weil sie da so im Fenster steht, können wir, die Betrachterinnen und Betrachter des Bildes, nicht mehr hinausschauen. Sie steht uns im Weg. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als mit den Augen der Frau zu schauen. Und diesen Blick zu vereinigen mit unserem eigenen auf ihren Rücken. So erleben wir gleichzeitig die Leere des Raumes hinter ihr und die Fülle der Welt vor ihr. Der Kopenhagener Hammershøi hat seine ganze Kunst aus diesem einen Bild Friedrichs aufgebaut und ihn damit auch wieder in seinen Studienort zurückgeholt. Hammershøi malt die Energie im Raum, die durch den verweigerten Ausblick entsteht und durch die Frau, die ihn durchmisst. Hammershøi hat in seiner Malerei an der Schwelle zum 20. Jahrhundert neue Formulierungen für die Stille gefunden, für die stehende Luft, für das Anhalten der Zeit. Aber er benutzt dafür die Worte Friedrichs. Manchmal stehen die Türen offen in Hammershøis Räumen, aber grundlos, ziellos, ratlos fast. Hammershøi ist wie Caspar David Friedrich in Zeitlupe. Die Räume sind so leer, weil sie wie Bühnen wirken, in denen gerade ein Stück von Ibsen, Strindberg oder Tschechow gespielt haben könnte. Oder gleich spielen wird. Und wir sollten nie vergessen, dass es Caroline Friedrich ist, die als erste in diesen stillen Räumen zu sehen gewesen ist. Sie steht uns nicht im Weg. Sie weist uns den Weg. Es gibt vielleicht auch einen ganz schlichten Grund für all die Rückenfiguren im Werk von Friedrich. In einem kleinen Text schildert er anschaulich den Besuch der kleinen Stadt Elsterwerda und widerspricht mit diesem Zeugnis allen Legenden, denen zufolge sich der Eremit Friedrich gar nicht für das andere Geschlecht interessiert habe. Friedrich nämlich schreibt: Da wurde ich eingedenk die schönen Mädchen, so ich vor einigen Monaten bei meiner Durchreise gesehen, und schnell eilte ich, ehe's dunkel wurde, dem Orte zu. Langsam ging ich durch die stillen Gassen des Städtchens, und ich sah auch einige der schönen Mädchen. Es waren dieselben, so ich schon gesehen. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Friedrich schaut ihnen immer weiter hinterher, bis sie in den Häusern verschwinden. Durch die klaren Fensterscheiben konnte ich sie gar deutlich erblicken und ihnen kaum einen freundlichen Gruß zunicken, als sie sich plötzlich rückwärts wandten und schamrot verschwanden. Friedrich also malt die Rücken der Frauen, die ihn entzücken, weil sie sich verschämt abwenden von seinem zu neugierigen Blick. Wir plädieren also für eine Gedenktafel in Elsterwerda. Hier wurden Caspar David Friedrichs Rückenfiguren erfunden. Als Friedrich 1820 in seinem Atelier von Peter Cornelius besucht wird, dem frisch berufenen Rektor der Düsseldorfer Kunstakademie und berühmtesten Vertreter jener religiösen Malerei, die man die Nazarener nennt, da setzt sich Friedrich demonstrativ auf die Erde und bietet Cornelius den einzigen Stuhl an. Er sagt, er wolle damit den hohen Besuch ehren. Aber in Wahrheit hasst er die Nazarener. Er verachtet ihre Wiederbelebungsversuche der Renaissance und der alten Frömmigkeit, ihr unentschlossenes Taumeln zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Der fromme Friedrich glaubt, dass die Erneuerung des Glaubens nur aus der Natur selbst kommen kann und aus dem zeitgenössischen Menschen, der offene Augen für den Schöpfer hat. Als er sich auf die Erde hockt, da weiß er, dass er sich auf dem Boden der Tatsachen befindet und Cornelius in Wahrheit zwischen allen Stühlen sitzt. Alles geht gerade wild durcheinander in seinem Kopf. Caspar David Friedrich malt in Dresden in seinem abgedunkelten Atelier und muss kurz die Augen schließen. Cornelius ist endlich gegangen. Vor seinem inneren Auge ist ihm gerade ein Bild erschienen, aber es steigen rundherum so unterschiedliche Gefühle und Erinnerungsfetzen in ihm auf, dass er sie kaum auseinanderhalten kann. Friedrich sieht sich am Rande von Sassnitz auf Rügen, wie er noch einmal jenen langen Weg durch den hohen Buchenwald geht, Ganz allein, als junger Mann, vor vielen Jahren, als er lebensmüde gewesen ist und ihn dann an der Klippe beim Blick in die Weite doch wieder der Friede erfasst hat. Darüber legen sich jetzt die flackernden Bilder von jenem dramatischen Besuch am Kreidefelsen vor 4 Jahren, als er um das Leben seines Freundes Kummer gebangt hat, weil der in einer stürmischen Nacht beim Aufstieg in einem Kreidevorsprung stecken geblieben ist und weder vor noch zurück konnte. Friedrich spürt noch immer den kalten Schweiß in seinem Rücken wie damals, als er losgerannt ist, um beim Förster in der Nähe Hilfe zu holen. Er weiß noch genau, wie er nachts an dessen Tür gerüttelt hat und wie es ihnen beiden dann tatsächlich gelungen ist, den völlig entkräfteten und durchnässten Kummer mit einem Seil nach oben zu ziehen. All das sieht Friedrich vor sich, wenn er an die Kreidefelsen denkt, die sich so kühn und weiß aus dem steinigen Strand im Norden von Sassnitz emporrecken wie die Zahnreihe eines alten germanischen Riesen. Aber dann beginnt Friedrich innerlich zu lächeln, denn er erinnert sich an das letzte Jahr, als er wieder an diesem Felsen gewesen ist, wieder von dort oben hinabgeschaut hat in das glitzernde Türkisblau des Meeres, dessen Brandung man dort oben so laut und mächtig rauschen hören kann, ganz anders als die träge Elbe, die hinter dem abgedeckten Fenster unter seiner Wohnung sanft ihre Schwünge durch die Lande zieht. Letztes Jahr ist Friedrich in besonderer Gesellschaft an den Kreidefelsen gewesen, mit Line, seiner frisch angetrauten Ehefrau, während ihrer Hochzeitsreise. Sie ist so verzückt von diesem Ausblick gewesen, sie hat sich gar nicht mehr eingekriegt, und er erinnert sich noch, wie sie ganz traumverloren die kleinen Blümchen gepflückt hat, die oben an der Rasenkante wachsen. Auch Christian, sein geliebter Bruder, ist mit seiner Frau Elisabeth aus Greifswald mitgekommen. Zu 4 sind sie aus Sassnitz hochgestiefelt durch den Wald, und es hat eine Ewigkeit gedauert, weil die Frauen immer über die Wurzeln gestolpert sind und ständig geklagt haben, dass sie die falschen Schuhe anhätten. Aber irgendwann sind sie an der Klippe angelangt, und dann hat das Reden ein Ende gehabt. Denn alle haben ergriffen auf das jähe Weiß der Kreide und das tiefe Blau geblickt, und über ihnen haben die grünen Buchenzweige wie ineinander verschlungen gewirkt. Und dennoch, mit Weibsbildern zu reisen, ist irgendwie eine Lumperei, denkt Friedrich nun. Das nächste Mal fahre ich wieder allein. Jetzt aber muss er erst einmal dieses Bild hier malen. Doch wie soll er all diese Gefühle und all diese wilden Erinnerungen in einem Gemälde miteinander vereinen? Friedrich hat keine Ahnung. Er kramt in seinen Skizzenbüchern nach alten Aquarellen und Zeichnungen von den Kreidefelsen. Er will deren Kante ganz genau so malen, wie er sie erfasst hat. Das gibt ihm Halt. Und diese mächtige Buche rechts am Ausblick über der kleinen Stubbenkammer, die hat er doch auch einmal gezeichnet. So erinnert er sich und beginnt fieberhaft in den 20 Jahre alten Skizzen danach zu suchen. Immer wenn er nicht weiter weiß, im Malen wie im Leben, dann hält er sich an die Natur. Das mit den Menschen auf dem Bild, das würde er später schon irgendwie lösen. Ach, diese Menschen, wenn die doch bloß nicht wären, denkt Friedrich. Da geht die Tür zu seinem Atelier auf, Line steht im Türrahmen und sagt: Mittagessen. Kommst du bitte? Der Kreidefelsen auf Rügen ist heute Friedrichs vielleicht berühmtestes Bild. Und doch ist es vor allem ein großes Rätsel. Wir wissen weder, wann er es gemalt hat, noch für wen. Ja, die zahlreichen Besucher seines Ateliers berichten zwar immer wieder von Rügenlandschaften, die sie bei ihm sehen, auch die Stubbenkammer, also die weißen Felsen im Norden von Sassnitz, wird dort gesichtet, aber niemand hat je die Figuren im Vordergrund beschrieben, und natürlich würde niemand dieses Trio übersehen. Die Frau, die da links in den Blumen sitzt, der kauernde Mann in der Mitte, der den Zylinder abgelegt hat, und jener ganz rechts, der sich an den Baum lehnt und hinausblickt in die Weite. Es gibt Regalmeter von Literatur, die sich mit der Frage beschäftigen, wer sie sein könnten. Denn wenn Friedrich wirklich sich selbst gemalt hat, in der Bildmitte zur Kante vorrobbend, dann passt der städtische Zylinder nicht. So etwas hat er nie an, wenn er über sein geliebtes Rügen läuft. Oder soll es der Zylinder des frisch gebackenen Bräutigams sein? Aber er will doch den Gegensatz zeigen zu dem Mann rechts in seiner altdeutschen Tracht, die Friedrich so gerne gemalt hat, obwohl sie längst verboten ist. Der altdeutsche rechts nämlich blickt souverän in die Weite, der Städter in der Mitte blickt ins Nichts. Und wenn das Bild etwas zu tun haben sollte mit der Hochzeitsreise und seinem Bruder Christian, dann hätte doch sicherlich der Familiensegen schiefgehangen, wenn er auf dem Bild dessen Frau Elisabeth weggelassen hätte, die die vierte im Bunde gewesen ist. Herrliche Rätsel. Denn diese drei Figuren sind zu aktiv gestaltet von Friedrich, zu bewusst eingesetzt, als dass sie bloße Rückenfiguren sein könnten, wie manch andere stumme, schattige Gestalt in seinen Bildern. Nein, das scheinen, wenn nicht konkrete Personen, so doch in jedem Fall Charaktere zu sein. Aber gerade die ungewöhnliche Dominanz dieser Figuren mag dazu beigetragen haben, dass irgendwann im Laufe des 19. Jahrhunderts in Vergessenheit geraten ist, wer ihr Maler gewesen ist. Ja, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass der Name Friedrichs zwischen 1890 und 1900 quasi vergessen ist. Längst hat der Impressionismus den Naturalismus abgelöst, längst sind Böcklin und Lehnbach und Thoma die Namen, die das deutsche Bürgertum kennt und deren Bilder man sich an die Wände hängt. In Berlin erinnert man sich zur Zeit der Jahrhundertwende, auch dank seines Verehrers Max Liebermann, lebhafter an Karl Blechen, also an jenen furiosen Landschaftsmaler, der Naturstudien von kühnster Modernität erschaffen hat. Immer wieder sind seine Landschaften beseelt von großen, stehenden Figuren. Und es mag auf diesen Umstand zurückzuführen sein, dass im Jahre 1903 im Katalog des Auktionshauses Lepke in Berlin das folgende Bild von Karl Blechen angeboten wird: Die Kreidefelsen bei Stubbenkammer auf Rügen mit Blick auf die See, drei Personen im Kostüme der Zeit als Staffage. So nämlich als einen Karl Blechen erwirbt es der große Blechensammler Julius Freund, eine der wichtigsten deutsch-jüdischen Sammlerfiguren im wilhelminischen Deutschland, als es 1915 erneut bei Lepke versteigert wird. Freund hängt das Bild in seine prachtvolle und weitläufige Wohnung am neu erbauten Bayerischen Platz in Berlin. Und weil er immer wieder neue Bilder kauft, wandert es irgendwann vom Salon in eines der Kinderzimmer. 1908 nämlich hat er die Tochter Gisela bekommen und der Kreidefelsen macht sich gut über ihrem Bett. Dort übersteht es unbeschadet den Ersten Weltkrieg. Als Freund im Jahr 1920 Besuch von dem Kunsthistoriker Guido Josef Kern bekommt, da zeigt er ihm stolz seine Sammlung. Als sein Gast immer noch nicht genug hat, führt er ihn ins Zimmer der 12-jährigen Gisela, um ihm dort auch den Kreidefelsen von Blechen zu zeigen. Doch da fällt Blechenexperte Kern aus allen Wolken. Und er entdeckt den Friedrich im Blechen. Kurt Karl Eberlein veröffentlicht ihn in der Zeitschrift Genius, in der die Kreidefelsen 1920 im damals revolutionären Farbdruck erstmals in die Welt leuchten. 1930 dann verkauft Freund den neuen Friedrich an den Sammler Oskar Reinhardt in Winterthur und rettet ihn so vor der Zerstörung. Freund muss emigrieren und seine restliche Sammlung wird 1942 zwangsversteigert und in alle Winde zerstreut. Die Wohnung in der Haberlandstraße, in der der Kreidefelsen so lange unerkannt hing, wird 1945 ausgebombt und dem Erdboden gleichgemacht. Beim Schreiben dieses Buches habe ich genau auf diese Baulücke geschaut, auf den leeren Luftraum, in dem Friedrichs magische Luft über dem Meer am Kreidefelsen, gemalt vor 200 Jahren, vor genau 100 Jahren, für 16 Jahre gehangen hat. Als Besitzer des Kreidefelsens, der also im Jahre 1903 noch als ein Werk Karl Blechens gilt, wird im Auktionskatalog der preußische Prinz Georg genannt. Das ist ziemlich aufregend, aber bis heute unbekannt geblieben. Von jenem Prinzen gibt es so viele Verbindungen zu Friedrich, dass man vielleicht doch darauf hoffen mag, dass wir bald mehr wissen über den geheimnisvollen Ruheort, an dem sich Friedrichs Hauptwerk ab etwa 1820 und für den Rest des 19. Jahrhunderts so gut hat verstecken können. Georgs Mutter jedenfalls ist die kunstbeflissene Wilhelmine Luise von Anhalt-Bernburg, an deren elterlichem Hof in Ballenstedt der Sohn von Friedrichs Malerfreund Gerhard von Kügelgen Hofmaler gewesen ist. Sie hat außerdem engen Kontakt zur Malerin Caroline Bardua, die sowohl die Herzogin wie Friedrich porträtiert hat, und sie ist 1821 zur Kur auf Rügen und sieht dort den Kreidefelsen. Das hätte also eigentlich alles sehr gut passen können. Luises Mann wiederum, Prinz Friedrich von Preußen, ein Neffe von Friedrich Wilhelm III., besitzt nachweislich, offenbar auf Zuraten des Kronprinzen und Friedrichsammlers Friedrich Wilhelm IV., selbst ein Gemälde von Caspar David Friedrich, das in seinem von Schinkel umgebauten Palais in der Berliner Wilhelmstraße hängt. Aber wenn man gerade glaubt, auf der väterlichen Linie könnte eins und eins zusammenkommen, dann findet man in den Akten leider den handschriftlichen Zusatz, ein Kreuz. Es ist also offenbar leider ein christliches Bildmotiv, das er besitzt. Georgs Vater ist jedenfalls ein großer Burgenromantiker. Und als er mit seiner Frau an den Rhein gezogen ist, um die neuen preußischen Gebiete dort militärisch zu verwalten, da baut er Burg Rheinstein um zu einem Mittelaltertraum und Schloss Jägerhof wird zu einem Brennpunkt des Düsseldorfer Geisteslebens. Aber wo immer man sucht, in den Schlossinventaren oder auf den dutzenden Aquarellen, die Prinzessin Luise von all ihren Zimmern malt, nirgendwo hängt ein Kreidefelsen. Weder in Berlin noch am Rhein. Es ist also offen, ob der 1826 am Rhein geborene Prinz Georg, als er das Bild von seinen Eltern erbt, die Zuschreibung an Friedrich einfach verschusselt und den Schöpfer dann Karl Blechen nennt, weil das am Ende des 19. Jahrhunderts gerade schicker ist, oder ob er das Bild selbst als ein Werk Blechens in Berlin kauft. Auf jeden Fall ist Prinz Georg eine herrlich exzentrische Figur im Berlin der Kaiserzeit, der offen sein Dandytum und seine Homosexualität auslebt und den lieben langen Tag in Berlin mit Spazieren im Tiergarten, dem Dichten historischer Dramen und dem Plaudern zubringt. Und wenn es ihm langweilig wird, kauft er ein paar Möbel und Bilder. Als er 1902 stirbt, fallen zahlreiche dieser Bilder und Möbel an Kaiser Wilhelm II. Prinz Georgs Kreidefelsen aber wird 1903 bei Lepke versteigert. Und wo immer er ihn auch her hat, er hat ihn ins 20. Jahrhundert hinübergerettet. Danke dafür. In den langen, bangen Sommermonaten des Jahres 1813 hat Friedrich in Krippen nicht nur Napoleon getroffen. Nein, er hat, seelisch aufgewühlt und voller Unruhe, beim Umherstreifen auch zwei seiner wichtigsten Motive gefunden. Wenn es dämmert und er sich sicher fühlt, dann schnürt er seine Stiefel und steigt die steilen Wege empor ins Elbsandsteingebirge. Hellwach blickt er auf die Steine am Wegesrand. 200 Jahre später wird der Fotograf und Autor Frank Richter all diese Wege noch einmal ablaufen. Und dank ihm wissen wir nun, dass der große Sandsteinblock, an dessen Rand die zwei Männer in Betrachtung des Mondes stehen, auf dem Püschelweg von Krippen nach Reinhardsdorf liegt. Gleich nachdem man die letzten Häuser des Dorfes hinter sich gelassen hat. Und der große Stein, auf dem Friedrichs legendärer Wanderer über dem Nebelmeer steht? Den hat Karl Ludwig hochgefunden, als er gerade seine Doktorarbeit über Friedrichs Ehrfurcht vor der Natur schrieb. Der Stein liegt da, ganz ruhig und bescheiden am Berghang, wenn man von Krippen zur Kaiserkrone aufsteigt. Man kann auf ihn hinaufklettern und ins Tal hinabblicken. Und wenn man Glück hat, dann steigen sogar die Nebel aus den Tälern auf.
Stefan Schad mit Folge 8 aus Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten von Florian Illies. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Die heutige Folge finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Der Bundestag erinnert heute in einer Gedenkstunde an die Millionen Opfer des Nationalsozialismus. Anlass ist der internationale Holocaust-Gedenktag, der am 27. Januar begangen wurde. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Simone Kienzle.
Um generationenübergreifendes Aufarbeiten soll es diesmal im Bundestag gehen. Neben Parlamentspräsidentin Baas sprechen die ungarische Auschwitz-Überlebende Eva Sepesi und der Sportjournalist Marcel Reif. Sein Vater, ein polnischer Jude, war nur knapp der Verschleppung in ein Konzentrationslager entkommen. Andere Familienmitglieder wurden getötet. Am Nachmittag werden an mehreren Gedenkorten in Berlin Kränze für verschiedene Opfergruppen niedergelegt. Für die ermordeten Juden, Sinti und Roma, für Menschen mit Behinderungen, für Schwule und Lesben.
Im Bundestag kommt es heute zum großen Schlagabtausch zwischen Kanzler Scholz und Oppositionsführer Merz.